Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
In dieser Folge von Hessen schafft Wissen geht es hoch hinaus bzw. weit hinaus, denn wir beschäftigen uns im weitesten Sinne mit dem Weltraum. Und da ist ja momentan so einiges los. Zum Beispiel plant die Europäische Raumfahrtagentur ESA gemeinsam mit der NASA eine eigene Mondbasis, die durch zahlreiche automatisierte Landemodule mit Materialien versorgt werden soll. Hochmoderne Raumsonden sollen mithilfe künstlicher Intelligenz den optimalen Landeplatz auf dem Mond finden, um all das möglich zu machen. Aber diese Technologie, die stößt oft aufgrund der zerklüfteten Mondoberfläche an ihre Grenzen. Um die Zuverlässigkeit der künstlichen Intelligenz zu erhöhen, müssen mehr Bilddaten gesammelt werden. Und dabei soll ein Videospiel helfen. Während Spielerinnen und Spieler darin Mondkrater markieren, versorgen sie die künstliche Intelligenz unbewusst mit wertvollen Daten. Wie kann Digital Design zu den zukünftigen Mondmissionen beitragen? Wie werden durch das Videospiel Bilddaten gesammelt? Und wie entwickelt man eigentlich ein solches Spiel? Über diese und weitere Fragen sprechen wir in dieser Folge von Hessen schafft Wissen mit Stefan Jakob. Stefan Jakob ist der Leiter dieses Projekts und er ist Professor für Technologien in Digital Arts an der Hochschule Darmstadt. Ja, und wenn all das immer noch nicht genügend Gründe sind, reinzuhören, sei noch angekündigt und angedeutet, Professor Jakob verrät in dieser Folge auch, inwiefern er an Serien wie Star Wars, Der Marsianer und an Filmen wie Dune mitgewirkt hat. Also einiges los in dieser Folge und deswegen geht's damit jetzt auch los. Bitteschön. Guten Tag, Herr Professor Jakob. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Hi.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, dass ich ein bisschen was erzählen darf.
Ja, ich mich auch. Und ich würde gern direkt einmal einsteigen mit einem, wie ich zumindest finde, ziemlich besonderen Moment, nämlich einem Moment, in dem Sie in Ihr E-Mail-Postfach geschaut haben. Und zugegebenerweise, das klingt jetzt noch nicht ganz so spannend, aber es geht natürlich um die E-Mail, die da ankam, die Sie geöffnet haben. Und die war in diesem Fall von der ESA. Das hat man ja nicht aller Tage. Also die Raumfahrtagentur ESA. Und dazu sei gesagt, Sie sind nicht etwa Astrophysiker, sondern Sie sind Professor für kreative Technologien in Digital Arts. Deswegen die Frage, erzählen Sie doch mal, was stand in dieser E-Mail?
Ja, also ich wäre gern Astrophysiker geworden. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, aber auch über diese E-Mail besonders gefreut, weil es für mich eine Gelegenheit war, quasi meinen Beruf und meinen Beruf, den ich mal werden wollte, meinen Wunschberuf sozusagen zu verbinden. Und was da drin stand, war einfach eine Aufforderung oder eine Bitte oder eine Einladung zu einem Labor, in dem verschiedene Fachrichtungen zusammenkommen, um über ein Thema zu verhandeln. Und zwar ging es darum, dass man irgendwie Mondkrater klassifiziert. Und da wurden verschiedene Leute aus verschiedenen Fachbereichen eingeladen. Und ich war dann derjenige, der so ein bisschen für die Gamer kommen sollte, für den Fachbereich, der Spiele vertritt oder der Medien vertritt. Und zwar gibt es an der TU Darmstadt ein Labor, wo man das dann durchführen kann. Und ich habe mich dann gefreut und habe erstmal überlegt, soll anscheinend da Lösungsvorschläge machen für das Problem, die Gamification betreffen, die aus der spielerischen Seite kommen. Und habe mir dann schon im Vorfeld super viele Gedanken gemacht, weil ich es für ein schwer zu lösendes Problem hielt. Und das war aber auch genau der Reiz für mich, nämlich zu beweisen, dass Spiele das leisten können. Und deswegen war es einmal für mich eine Challenge, die ich in der E-Mail rausgelesen habe. Und einmal war es natürlich auch eine große Freude, mit der ESA zusammen irgendwas zu entwickeln.
Und was Sie sich da genau für Gedanken gemacht haben, darauf kommen wir natürlich gleich. Aber erstmal muss ich nochmal nachfragen. Sie haben gerade schon mal ein Wort gebracht. Das klingt ja direkt wahnsinnig spannend und auch ein bisschen ungewöhnlich, nämlich Mondkrater. Es ging irgendwie um Mondkrater. Daher die Frage, also was hatte die ESA da im Sinn in Bezug auf diese Mondkrater und wie kam sie da ins Spiel?
Also das ursprüngliche Problem gibt es schon seit ziemlich vielen Jahren. Und zwar, der Mond ist eins der zerklüftetsten Objekte, was wir im Sonnensystem haben. Das glaubt man gar nicht, aber tatsächlich ist der Mond deutlich mit mehr Kratern besät wie jeder andere Himmelskörper.
Sieht man ja manchmal sogar schon mit offenen Augen, nicht wahr?
Richtig, genau. Ne? Ja,
und der hat keine Art bloßen Augen. Offene Augen sind auch hilfreich, aber bloße Augen, meinte ich.
Genau. Während ja zum Beispiel die Erde oder auch der Mars, die fangen sehr viele Kometen schon in der Atmosphäre ab, da verglühen die einfach. Und das kann der Mond nicht, weil der hat keine Atmosphäre. Das heißt, da schlägt alles ein, was irgendwie da runterkommt. Und das ist eine Menge. Und deswegen gibt es da sehr, sehr, sehr viele Krater, auch sehr viele kleine, weil auch die kleinen Asteroiden da drauf landen. So. Und das Problem ist jetzt, bei den nächsten Mondmissionen, die ESA anstrebt, sollen automatisierte Landemodule da hoch. Also das, was auch jetzt gerade viele andere Nationen halt probieren, und die ESA und die NASA, die wollen zusammen eine Mondbasis bauen. Und da hatte man das Problem, dass diese automatischen Landungen eben einmal von der Auswahl her der Landeflächen und dann in der finalen Landephase eben doch sehr schwierig sind. Und die künstlichen Intelligenzen,
schwierig, nur ganz kurz nachgefragt, aufgrund dieser besagten Krater, die Sie erwähnt haben, und der damit einhergehenden Unebenheit auf der Oberfläche.
Auch, genau. Ja. Also es gibt da verschiedene Herausforderungen, die da zu überwinden sind bei der Landung. Das ist, aber Krater sind es auch, weil irgendwann muss das Ding ja stehen auf Füßen, und wenn diese Füße uneben stehen, wenn die in einem Krater stehen, dann ja gibt es die Bedrohung für das Gerät, dass es umfällt. Das ist jetzt ein paar Mal auch passiert oder in den letzten Jahren, dass die Landemodule eben umgefallen sind oder eben schief gelandet sind und dann halt ja gar nicht mehr funktioniert haben, im schlimmsten Fall. Genau, und die aktuellen Algorithmen, die so existieren, die haben so 85-80% Genauigkeit. So, und dann sage ich immer, naja, würdet ihr in ein Flugzeug einsteigen, was zu 80% landet? Ich würde es nicht. Und bei der ESA stellt sich jetzt nicht die Frage der Personen, sondern da stellt sich die Frage nach dem Wert der Mission. Also da geht unheimlich viel natürlich an Geld und an Zeit hoch. Und wenn die kaputt geht, ist das doof. Das heißt, auch da ist natürlich jede Erfolgschance, die höher ist, ist natürlich besser. Und darum ging es quasi. Also dass man irgendwie eine Lösung für das Problem hat, dass die KI Trainingsdaten braucht. Denn der Lösungsansatz ist zum einen, dass man eine künstliche Intelligenz die Landung übernehmen lässt. Das ist deswegen notwendig, weil der Mond ist jetzt nicht mega weit weg, aber auch der hat 3 bis 5 Sekunden lang, man nennt es Lag, also Zeitverzögerung, bis jemand von hier Erde das Ding fernsteuern könnte. Also einfach, weil das Signal hin und zurück dauert grob 2 Sekunden, 2-3 Sekunden, plus noch ein paar andere technische Sachen, und dann ist einfach die Dauer zu lang. Und 3 Sekunden, wenn man ein Auto fährt, wenn man die blind ist, das reicht schon, um von Baum zu fahren im schlimmsten Fall. Genauso ist es auch bei der Mondlandung. Also das kann keiner fernsteuern. Deswegen müssen wir eine KI trainieren, und das geht am besten mit Daten, die Menschen markiert haben. Also die Idee war, Menschen bekommen ganz viele Bilder von der Mondoberfläche, und die Menschen markieren dann da Krater. Und damit lernt die KI quasi, was sind Krater und was sind keine Krater. Das war so der ursprüngliche Gedanke. Und die Frage war, wie können jetzt zum Beispiel Spiele dabei helfen, das möglich zu machen?
Okay, ja, also diese Art und Weise, KI zu trainieren, habe ich auch schon des Öfteren von gehört. Also ne, zum Beispiel, wenn die KI erkennen soll, das ist jetzt kein Elefant oder kein Berg oder kein Baum, sondern eine Katze, dann ist der gangbarste Weg, genau das zu erreichen, möglichst viele Katzenbilder der KI zu verabreichen und eben zu definieren, liebe KI, das hier ist eine Katze. Und also das war gewissermaßen der Ansatz oder auch die Notwendigkeit, in dem Fall die KI zu füttern mit ganz, ganz vielen Informationen dahingehend, das hier ist ein Krater und das hier ist vielleicht irgendeine kleine Unebenheit oder irgendwas anderes, aber eben kein Krater, sprich kein Hindernis, zumindest jetzt mal für unsere Zwecke. Und das muss man nach wie vor erstmal manuell machen, offenbar.
Genau. Also die Frage kam ja bei mir erstmal auf, hey, wieso brauchen wir denn jetzt eine KI? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein neuer Task auf dem Mond landen. Ja. Das haben wir ja schon vor 50 Jahren gemacht. Ich habe mir erstmal die Frage gestellt, verstehe ich nicht. Das Ding ist, vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren haben das Menschen gemacht. Also da ist Neil Armstrong ist selber gelandet, und was Menschen extrem gut können, ist Klassifizierung nach Hell und Dunkelheit oder nach Form. Das heißt, Menschen können so Krater super gut erkennen. Eine künstliche Intelligenz hat da Probleme mit, weil es eben Pixel sind oder auch Schattierungen, die sehr nah beieinander liegen. Und wir Menschen haben extrem viele Stäbchen und Zäpfchen im Auge, die darauf hochleistungstrainiert sind und eine KI hat es nicht. Mhm. Und ein künstlich neuronales Netz, also das, was wir klassischerweise als KI bezeichnen, die sind ja darauf ausgelegt, dass sie ungefähr genauso lernen wie Menschen. Also man gibt einem Menschen, wenn man einem Kind ganz viele Bilder von einem Baum zeigt und sagt, das ist ein Baum, dann wird es auch irgendwann lernen, was ein Baum ist, auch wenn es unterschiedliche Bäume sind. Mhm. Und wenn man einem Kind sagt, das ist kein Baum, weil es mal auf den Busch gezeigt hat, dann wird es irgendwann lernen, aha, das ist der Unterschied. Und genauso ist es auch bei einem künstlichen neuronalen Netz. Wenn man genügend Bilder von Bäumen, Katzen oder in unserem Fall Kratern zeigt, dann ist so die Hoffnung, dass das System irgendwann selbstständig erkennen kann, was ist ein Krater, unabhängig von der Form, Größe, vom Alter, spielt auch eine Rolle. Ältere Krater sind flacher, weil die mehr Sand haben. Und von den unterschiedlichsten Sonneneinstrahlungen. Das ist auch ein ganz großer Punkt, denn dieser Satellit, das ist der Lunar Reconnaissance Orbiter, von dem ziehen wir unsere Daten, der macht natürlich nicht immer aus derselben Richtung Bilder, sondern der muss auch mit dem arbeiten, wo er gerade drüber fliegt. Und da ist die Sonnenrichtung und die Höhe immer unterschiedlich. Und deswegen sieht jedes Bild auch anders aus. Mhm. Deswegen macht es das für Algorithmen auch so schwierig, das automatisch zu erkennen. Und es gibt weltweit mehrere Forschungsgruppen, die daran arbeiten, dafür gute Algorithmen zu bauen. Also es ist ein sehr altes Problem. Und tatsächlich warten sehr viele jetzt davon auf unsere Ergebnisse, weil die sich erhoffen, dass wir jetzt ein System haben, mit dem man das gut erkennen kann. Oder zumindest die Daten liefern, mit denen die eigenen Systeme erzeugt werden können.
Jetzt haben sie nochmal verständlicher gemacht, worin eigentlich diese Schwierigkeiten bestehen, Krater zu erkennen. Darauf bezieht sich, glaube ich, auch die Zahl, die sie vorhin gebracht haben, 80%. Also sprich, so habe ich sie jetzt verstanden, 80% Wahrscheinlichkeit, dass die KI momentan in der althergebrachten Weise korrekt erkennen kann, das ist ein Krater, das ist kein Krater. Und das wirkt sich dann natürlich auf die Erfolgswahrscheinlichkeit der Landungen aus. Und da haben sie ja schon gesagt, 80% ist natürlich ein bisschen dünn. Und da kommen unter anderem jetzt Sie ins Spiel. Sie haben ja gerade auch erwähnt, weltweit warten Teams auf ihre Ergebnisse. Deswegen würde mich dann jetzt an dieser Stelle interessieren, was Sie da jetzt genau beisteuern können und möchten und warum die ESA auf Sie zugekommen ist. Sie haben ja vorhin schon mal einen, glaube ich, entscheidenden Begriff fallen gelassen, nämlich Gamification.
Genau, also die ESA hat vorher schon probiert, da Menschen zu involvieren, also die Bevölkerung. Die haben eine Webseite gebaut, den Mondzoo, und dann konnten sich Leute anmelden und konnten da einfach wahllos Krater markieren. Also das ging vorher schon. Und da haben sie festgestellt, also als wir die Seite veröffentlicht haben, da sind total viele Leute draufgegangen und wollten helfen und die sind nach relativ kurzer Zeit abgesprungen, weil es dann doch irgendwie Arbeit ist. Also vor allem ist es auch langweilige Arbeit.
Sie haben es mal in einem Artikel als Strafarbeit bezeichnet. Also auch Sie bleiben da wahrscheinlich nicht für 1000 Bilder und 1000 Krater am Ball, wenn es heißt, diesen Beitrag zu leisten.
Ich bin quasi sofort gelangweilt, also mich trifft es ja auch. Ja. Und das ist ungefähr, kann man sich das so vorstellen, von der Spaßhaftigkeit, wie diese Google Captchas, die jeder kennt. Diese Einblendung mit, Sie sind kein Roboter, markieren Sie doch mal alle Ampeln oder markieren Sie mal alle Fahrräder. Ja. Und im Prinzip macht das Google übrigens aus einem Grund, nämlich die nutzen das, um damit ihre KI zu trainieren. Also was wir machen, diese Captchas von Google anklicken, da machen wir exakt dasselbe, was wir jetzt mit unserem Spiel probieren. Wir trainieren damit eine KI. Und
das wusste ich noch nicht. Das ist smart. Also von Google.
das ist super smart. Genau. Ja. Mhm. Das heißt, wenn wir in Zukunft in selbstfahrenden Autos sitzen, dann kann es sein, dass wir die selber trainiert haben mit unseren Captchas. Ja. Und auch die machen das so, da kriegt nicht einer irgendwie ein Bild, sondern das Bild kriegen 100 Personen. Mhm. Und alle müssen diese Captchas lösen. Und dann sagt Google halt, also wenn dieser Quadrant auf dem Bild von 100 Leuten allen markiert worden ist, dann ist das ziemlich sicher wirklich ein Zebrastreifen oder eine Ampel gewesen. Und das sind dann die Rohstoffe, die Daten, die dann Google in ihre künstlichen Intelligenzen füttert. So. Und genauso sinnvoll ist aber, also wenn ich einfach eine Website bauen würde mit, hey, markier doch mal hier irgendwie ein paar Ampeln. Das wird niemand machen. Also so. Und bei Google funktioniert es mit Zwang. Ne? Also man will sich ja irgendwo einloggen. Dadurch macht man das. Es macht aber auch keinen Spaß. Mhm. Und unser Ansatz ist jetzt, dass wir sagen, hey, wir machen genau diesen langweiligen Task des Markierens, oder man nennt es ja Annotieren, ist ja so der Fachausdruck dafür, den bauen wir in ein Spiel ein. Weil Spiele machen Spaß. Und das war so der Gedanke, naja, wir machen erstmal ein Spiel, was primär auch wirklich Spaß macht. Also es soll gar nicht ums Kratermarkieren gehen, sondern wir locken den Spieler durch ein ganz normales Spiel. Also in unserem Fall ein Aufbauspiel. Wir machen eine Mondbasis und der Spieler kann das aktiv tun. Also der kann, der fängt wirklich ganz, ganz, ganz simpel an mit einem Hauptgebäude und dann kann der auf dem Mond rumfahren und der kann Regolith, also Mondstaub abbauen und muss dann Wasser filtern aus dem Gestein und kann damit dann Backsteine, also Mondbausubstanz bauen, kann dann damit weitere Häuser, Forschungslabore bauen. Womit man dann wieder bessere Sachen bauen kann, dann wieder mehr abbauen, mehr forschen, es kommen mehr Ressourcen. Also der übliche Kreislauf, den jeder aus so einem Spiel kennt, der auch Spaß macht, der die Sachen auch vorantreibt. Man will ja sich vergrößern, sich verbessern. Und das Ganze passiert aber ohne Zwang, ohne dass man Geld ausgibt. Das ist komplett kostenlos. Und man kann aber, und jetzt kommt das Kratermarkieren ins Spiel, man kann Kratermarkieren völlig freiwillig, um mehr Ressourcen zu erhalten, um zum Beispiel auch Module zu verbessern und Methoden zu optimieren. Also man macht das freiwillig als Verbesserung. Also das, wo bei so normalen Handyspielen Leute Geld ausgeben.
In diesen In-App-Käufen, ja.
Richtig, ne? Also das machen wir nicht, sondern wir sagen, hey, du kannst freiwillig Krater markieren und dadurch kriegst du halt Verbesserung. So, aber keiner ist gezwungen, das zu machen. Das war uns halt wichtig, weil wir erstmal wollen, dass Leute Spaß damit haben, mit Weltraum, mit der Erkundung, mit auch der Story, die da drinne steckt. Auch da haben wir eine kleine gebaut. Wir haben das auch zusammen mit der ESA entwickelt. Also, dass da wirklich auch Sachen drinne stecken, die tatsächlich real sind. Also, wenn ich Regolith abbaue, dann sollte es schon ungefähr so passieren, wie das später auch wirklich auf dem Mond passieren soll. So, dass Leute auch wirklich Spaß an der Erkundung des Weltraums bekommen. Also mir haben Videospiele diesen Spaß gegeben und vielleicht war das auch ein Grund, warum ich Astrophysiker eigentlich werden wollte. Da hat auch Star Trek viel Schuld dran. Aber mich haben Spiele immer dahingehend fasziniert, weil ich plötzlich selber Forscher sein konnte. Wenn auch nur in meinem kleinen Bildschirm, aber es war toll. Und auch das wollen wir halt irgendwie den Leuten bieten, ohne dass die jetzt irgendwie Krater markieren. Und wer das macht, der hilft uns natürlich bei der echten Mondlandung. Und ich glaube, auch das ist hoffentlich für viele auch schon Motivation, unser Spiel zu spielen, weil sie denken, cool, wir können ja wirklich mit unserem Spielen helfen, dass die ESA auf dem Mond weich landen kann.
Mhm. Ja, in der Tat. Dazu passt auch ein Zitat von Ihnen aus einem Artikel in Impact, das genau diese zum Teil ja auch Vorurteile aufgreift, die es gegenüber Gaming mitunter auch gibt. Da sagen oder schreiben Sie, wir können endlich zeigen, dass Videospiele nicht nur zum Daddeln da sind. Also zeigt ja auch vielleicht für Sie auch eine gewisse Genugtuung, weil Sie ja gerade auch beschrieben haben, was das Gaming für Sie auch biografisch bedeutet hat, dass es Ihre Faszination neben Star Trek auch fürs Weltall vielleicht entfesselt oder zumindest unterstützt hat. Dann aber auch dieser Aspekt des Forschens, ist ja auch nochmal der Neugierde, die dann auch befeuert wird. Und jetzt also die Möglichkeit zu haben, diesen direkten Draht zur ESA und zum Thema Mondlandung zu haben, kann ich mir schon vorstellen, dass das für viele ein echter Anreiz sein könnte.
Ich hoffe es mal, ja. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß in der Zusammenarbeit mit der ESA und ich glaube, die ESA hat auch sehr viel Spaß mit uns. Und wir sind jetzt auch schon am Gucken, ob wir nicht noch Folgeprojekte machen können, ob wir das auf andere Gebiete ausweiten, also nicht nur Mondlandung, sondern auch noch Space Debris, also quasi Weltraumschrott und Sonnenprotuberanzen. Also wir sind da jetzt wirklich am Gucken, weil künstliche Intelligenz wird ja in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, die irgendwie technisch affin sind. Mhm. Aber die Währung der Zukunft werden KI-Trainingsdaten sein. Also irgendwie muss man die KIs ja auch trainieren, weil so eine KI zu bauen, das ist mittlerweile relativ einfach. Also da gibt's Anleitungen im Internet für, ja, wie man sich einfach so mit zum Beispiel PyTorch so ein kleines Modellsystem selber aufsetzt. Aber das, was wirklich wichtig ist, sind gute Trainingsdaten. Mhm. Und das ist da, wo momentan alle dran zu knabbern haben. Und wenn wir zeigen können, dass Spiele sowas leisten können, auf eine freiwillige, wirklich spaßige Art und Weise massenhaft und zwar millionenweise Daten zu erzeugen, dann könnten Spiele ein völlig neues Feld öffnen. Und für mich war eigentlich schon immer klar, um jetzt den Bogen nochmal zu schlagen, dass Spiele immer mehr sind wie nur Daddeln. Also das haben meine Eltern, weiß ich nicht, ob die das schon so früh verstanden haben. Mittlerweile haben sie es verstanden. Aber das war unglaublich schwierig für mich auch als Kind, das Leuten klarzumachen, dass das, was ich da mache, einen Mehrwert bietet. Und ich glaube, das haben oder ich glaube auch in unserer Kultur tun wir uns unglaublich schwer damit zu verstehen, dass Spielen, dass das ein Naturtrieb von uns allen ist. Mhm. Also wenn man sich mal Tiere anguckt, wenn man sich von mir aus auch kleine Kinder anschaut, die spielen alle. Also ich meine, die kleine Kätzchen, ja, die kappeln sich, die fangen und jagen. Das machen Hunde und das machen auch Menschenkinder. Die spielen die ganze Zeit. Meine Tochter, die will nur spielen. So, und was erreicht die damit? Naja, die lernt. Also die erfährt neue Sachen und zwar in einem gesicherten Umfeld. Und wenn ich damals Anno gespielt habe, dann habe ich gesehen, wie funktioniert Handel. Ich habe dafür ein natürliches System in meinem Geist entwickelt, wie plötzlich Handel funktioniert. Ich habe verstanden, wie Wirtschaft funktioniert, ja, und warum Preise steigen und warum sie fallen. Wenn ich Fußballmanager gespielt habe, auch da habe ich ein Wirtschaftswissen irgendwie entwickelt. Und ja, wenn ich Ego-Shooter und Doom gezockt habe, dann habe ich halt auch ein bisschen meine Reaktionszeiten verbessert, ja, und mein visuelles Zielsystem. So, also jedes Spiel oder fast jedes Spiel, was ich irgendwie gespielt habe, hatte irgendeinen tieferen Nutzen für meine Entwicklung oder hat mich in irgendeiner Art und Weise bereichert. Und das können Spiele halt liefern. Das sind Trainingsobjekte. Das bringt dich als Mensch voran. Das ist nicht nur einfach nur Entertainment, so wie wenn ich passiven Film schaue. Ich meine, auch Filme machen ja was. Die bringen dir vielleicht Wissen bei. Wenn ich mir irgendeinen Film angucke über was in der Antike spielt, dann lerne ich da ja auch zwangsweise was über die Geschichte.
Oder auch emotionale und empathische Bildung.
Ja, auch das natürlich. Richtig, ne? Also Medien haben ja nicht nur den Auftrag, irgendwie zu unterhalten, sondern bringen immer irgendeine Form von Wissen mit. Und das machen Spiele auf eine sehr, sehr intensive Art und Weise und vor allem auch eine sehr langwierige. Also es gibt natürlich auch Spiele, die bringen Leuten nicht so viel bei, aber die meisten Spiele oder die meisten Erfahrungen, die man da so hat, haben in der Regel irgendeinen tieferen Nutzen.
Ja.
Und das ist in unserer Kultur, glaube ich, noch nicht ganz so angekommen.
Immer noch nicht, nicht wahr?
Nein, also alle sagen ja, Spiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ist immer wieder so ein gern zitiertes Zitat von Politikern. Ist es auch. Ja? Also Spiele sind akzeptiert. Aber den wirklich, den ganz großen Nutzen, also nicht nur, ich sag mal jetzt auf der Medienebene, sondern auch wirtschaftlich und noch darüber hinausgehend. Ich glaube, das haben noch nicht alle verstanden. Und wir gerade in Hessen, wir sind da, schwierig. Wir haben, wenn man sich alle Bundesländer anguckt, die schwächste Förderung. Und das müsste man vielleicht auch mal angehen.
Ja, es gibt natürlich, das ist natürlich aber nochmal jetzt ein ganz großes und anderes Thema, gibt immer diese althergebrachten Vorbehalte, nicht wahr, nach dem Motto, ja klar, Kinder sollen spielen, absolut, aber dann sollen sie doch lieber rausgehen in den Park und in der Erde und im Matsch spielen oder so, nicht vom Bildschirm hocken.
Auch.
Genau, es ist ja kein Entweder-Oder idealerweise. Ja. Und dann die zweite, was so Bedenken angeht, die zweite Dimension ist wahrscheinlich einfach die Angst vor der Bildschirmzeit, könnte ich mir vorstellen. Kinder und Jugendliche hängen ja nun mal auch sehr viel am Smartphone, am Tablet und so weiter und so fort und Spiele haben ja nun auch Mechanismen, die dazu beflügeln, auch möglichst lange dran zu bleiben.
Ja.
Da gilt es dann natürlich neben der, naja, dem Verständnis fürs, wie Sie es gerade beschrieben haben, bei Anno, Wirtschaften für Handel treiben und so weiter und so fort, idealerweise vielleicht ja unterstützt durch die Eltern, auch ein Skill zu entwickeln, eine Fähigkeit, dass es dann halt irgendwann auch mal genug ist, nicht wahr? Wie mit allen Dingen im Leben, das gilt ja bis hin zum Sport. Wenn man es übertreibt, wird es irgendwann nachteilig und ungesund. Heißt aber nicht, dass es in der Essenz wohl dosiert nicht eben auch Vorteile haben kann.
Ja, absolut. Da kann ich nicht widersprechen.
Hätte mich jetzt auch schockiert, ja. Aber ich habe wirklich den Eindruck, nach dem, was Sie mir jetzt bisher so erzählt haben, also diese Anfrage von der ESA, das ist ja für Sie eigentlich das perfekte Szenario, oder? Also nach dem, was Sie so an Interessen, an Fähigkeiten, an Expertise haben, Informatik, Game-Leidenschaft, Weltrauminteresse, in der Vergangenheit mal der Wunsch, Astrophysiker zu werden, also da haben die sich ja irgendwie gefühlt bei der richtigen Person gemeldet.
Ja, ich fand dieses Zusammenspiel von Zufällen auch sehr, sehr schön.
Ja.
Also es war, man würde heute sagen, perfect match. Mhm. Vor allem, weil ich, das habe ich dann auch so im Gespräch gemerkt, wenn man bei der ESA dann selber ist, man kann da mitreden, weil man sich für Raketen interessiert, weil man sich für Missionen interessiert, weil man dann weiß, was ein Apogeum ist und solche Geschichten. Oder man weiß, wenn die von LROC reden, was das bedeutet, ne, ist der Lunar Reconnaissance Orbiter. Das war für mich eigentlich ganz schön und ich glaube, die haben auch gemerkt, hey, da ist ja jemand, der ist nicht nur einfach nur ein Game-Professor, sondern der ist tatsächlich jemand, der in diesem ganzen, ich sage jetzt mal wild Astro-Gedöns irgendwo drin ist. Und ich glaube, deswegen ist diese Partnerschaft auch gerade relativ gut und soll auch weitergeführt werden. Und also nochmal, war ein Perfect Match. Und es macht mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und das Schöne war, ich habe damals, als es dann so wirklich losging und wir haben so ungefähr, ich glaube, es waren 8, 9, 10 Wochen oder so, haben wir dann immer wieder diese Labortermine gehabt, wo wir dann besprochen haben, was ist möglich, was für Varianten gäbe es, also ich war nicht der Einzige, der eingeladen wurde, es waren 10, 12 Leute, alle haben so ein bisschen ihren Beitrag geleistet, mit wie könnte man dieses Problem lösen, und am Ende hieß es dann, hey, cool, das mit den Spielen ist wahrscheinlich eine der besten Varianten, die wir haben können. Mhm. Versuchen wir doch das mal weiterzuentwickeln, und dann habe ich direkt gesagt, naja, also wir können ja, also ich wusste ja selbst nicht, ob man das irgendwie hinbekommt. Also habe ich gesagt, ich habe Ideen, aber in Videospielen iteriert man sehr, sehr stark. Das heißt, man hat irgendeine Spielidee und dann probiert man die erstmal aus. Mhm. Man benutzt die Prototypenmethodik. Und dann habe ich ein Wahlpflichtseminar ins Leben gerufen, was sich genau dieser Thematik mal annehmen sollte, und habe dann gefragt, hey, Studis, wer hat Lust, da mitzumachen? Und dann gab es einen überwältigend großen Zulauf zu meinem Wahlpflichtfach, und dann haben wir uns hingesetzt und wir haben 4 Teams bilden können, die alle unterschiedliche Ansätze verfolgt haben, wie man so ein Kratermarkieren einbauen konnte. Da war dann ein Team, die haben dann gesagt, hey, wir bauen einen Lunar Lander, also tatsächlich, wir bauen dieses Landen nach, und der Mensch muss selber lenken, mit ganz viel Action, und da kommen Asteroiden und da kommen Ionenstürme, also die gibt's nicht wirklich, aber hey, es soll Spaß machen. Und dann haben Leute dann auch andere Systeme, also so eine Art Civilization auf dem Mond, und haben dann ganz, ganz abstrakt war dann auch ein, wir terraformen den Mond mit Pflanzen, und wir müssen Pflanzen vom Orbit abschießen auf den Mond, und wir müssen immer in Krater zielen, weil da sind die fruchtbarsten Böden. Mhm. Und
Terraform dann, heißt also wirklich das Ökosystem, die Biodiversität, das ganze Netzwerk neu zu gestalten, zu kreieren auf einem Planeten, wie zum Beispiel, darum geht es ja auch im Dune-Film, nicht wahr, dass man einen Wüstenplaneten vielleicht dann irgendwie begrünt über bestimmte Maßnahmen.
Genau, Terraform heißt die komplette Änderung eines Himmelskörpers hin zu einem anderen, ja, also zu einem anderen Biosphärensystem. Mhm. Und das kann man mit dem Mond nicht machen. Also wir können das heute, aus technischer Sicht ist das gar nicht möglich, aber in dem Spiel ging das natürlich. Und dann mussten die kleine Pflanzenproben auf den Mond schießen. Und das Spannende dabei war, also bei diesem Ansatz, dass alle Spieler, die mitgespielt haben, haben das zeitgleich gemacht. Also es waren dann, jeder Spieler hat einen Satellit bekommen über dem virtuellen Mond und konnte Pflanzen runterschießen. Und da, wo viele Pflanzen auf Krater getroffen sind, also auch wieder dieses Ding mit, hey, da, wo viele markieren, da sind Pflanzen besonders gut gewachsen. Und jeder hatte dann auch Teams, so ähnlich wie in Pokémon Go. Und am Ende wurde geguckt, okay, welche Pflanze ist am stärksten und wer nimmt den Mond quasi ein. Also eine Art freundlicher Multiplayer-Modus, ohne jetzt irgendwie da direkt irgendwie gegeneinander zu kämpfen, sondern alle Pflanzen sind gewachsen, aber die stärksten Pflanzen haben halt dann am meisten sich ausgebreitet. So. Und aus all diesen Vorschlägen, die Studis gemacht haben, die haben wir alle der ESA präsentiert, haben die alle vorgestellt, und da haben wir quasi ein Kondensat gebildet und aus allem so das Beste quasi rausgenommen. Und dann haben wir einen Antrag gestellt bei der ESA für eine Forschungsförderung. Die wurde dann auch von der ESA genehmigt. Und ja, dann haben wir uns hier ein Team gebildet an der Hochschule in Darmstadt. Und seitdem bauen wir halt dieses Spiel mit einem kleinen Team und werden jetzt hoffentlich dann zur Gamescom das Spiel erstmals der Öffentlichkeit vorstellen und hoffen dann, dass möglichst Millionen von Menschen dieses Spiel spielen und Krater markieren.
Gamescom, wann ist die dieses Jahr, 2024?
Die ist Ende August.
Aha, okay. Ja, dann haben sie ja gar nicht mal mehr so viel Zeit.
Nee, es sind nur noch 2 Monate knapp.
Ist das ein leicht beunruhigtes Lachen oder ein entspanntes Lachen nach dem Nee gewesen?
Och, das ist schon eher beunruhigt, ja. Also es ist knapp. Also ich meine, man kann, wenn man ein Spiel baut, was so umfangreich ist, also wir haben uns so zum Ziel gesetzt, wir bauen eine Art Anno auf dem Mond. So. Mhm. Und unser Team ist sehr klein. Und die bei Ubisoft Mainz, die machen das mit unfassbar vielen tollen, talentierten Menschen. Und wir müssen das. Also wir bauen nicht dasselbe, um Gottes Willen. Aber so der Anspruch ist ähnlich hoch, und wir machen das mit ganz wenigen Menschen. Und das werden wir nicht so hinkriegen, aber wir versuchen trotzdem ein spaßiges Mobile-Erlebnis zu bauen.
Also es geht bei Ihnen jetzt nicht um High-End-Grafik oder so, sondern um einen gut funktionierenden Spiel, eine Logik, die eben die Leute begeistern, genau. Dieses Aufbauen, das sie beschrieben haben.
Ja, es ist auch ein Mobile Game. Also ja. Wir haben das deswegen genommen, damit jeder auch spielen kann, weil nicht jeder hat einen PC zu Hause oder irgendeine Konsole, aber in der Regel hat jeder ein Handy. Und aus dem Grund haben wir das als Plattform genommen und so, dass jeder sich daran beteiligen kann auch. Also einfach die Zielgruppe größer. Und was man da macht, ist, man platziert halt mit dem Finger einfach Gebäude und schickt die weg zum Forschen. Und also es ist schon so eine Art kleines Anno, so ein Miniaturformat, aber es fängt die Atmosphäre, glaube ich, schon ganz gut ein. Und tatsächlich sind in dem Team oder ist der Hauptentwickler ist jemand, der mal beim echten Anno auch mitgearbeitet hat. Oh, wow. Also der kennt sich tatsächlich sehr gut aus in dem, was er da macht. Es freut mich auch total, dass er dabei ist. Und der ist auch so weltraumverrückt wie ich. Also auch da ist es ein Perfect Match. Und wir gucken mal. Also es ist halt ein Sprint, den wir da ablegen, um diesen Prototypen bis zur Gamescom fertig zu haben. Und es wird am Ende, denke ich aber mal, ein sehr cooles Spiel werden, was für Kurzweile sorgt und wo viele Weltraumenthusiasten hoffentlich ganz viel Spaß mit haben werden.
Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer das hier, dieses Gespräch in der Zukunft sich irgendwann zu Gemüte führen, wo es das Spiel dann vielleicht schon gibt, wo können sie das denn dann finden?
Also das kann man im App Store finden, bei Google, bei Android. Wir wollen es auch auf Steam veröffentlichen. Und dann kann man einfach nur nach entweder Hochschule Darmstadt als Entwickler suchen oder nach Impact, so ist der aktuelle Projektname für das Spiel, oder einfach auf der Webseite von Animation und Game der Hochschule Darmstadt. Und dann müsste es da einen Link geben.
Der Fachbereich dort, die Disziplin, ja.
Genau.
Werden sie das ja irgendwo publizieren und bewerben.
Das werden wir auf jeden Fall, ja. Und spätestens da kann man das finden. Aber einfach sonst nach der ESA HDA oder nach Impact suchen. So ist der, wie gesagt, aktuelle Projektname.
Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Jetzt kann ich sehr gut nachvollziehen, dass und warum Sie so begeistert sind von Astrophysik. Merkt man ja auch im Gespräch und wie leidenschaftlich Sie auch über dieses Projekt sprechen. Wie kam es denn dann eigentlich, dass Sie eben aber nicht Astrophysik damals studiert haben, sondern sich für Informatik entschieden haben? Woher kam dieses Interesse, diese Leidenschaft?
Das war ganz profan. Astrophysik ist stark limitiert und das Studium war für mich damals nach der Schule einfach nicht verfügbar. Mhm. Also ich habe das nicht machen können, obwohl ich das wollte. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist, also da hätte ich Wartesemester oder müsste noch irgendwie mich irgendwie anderweitig bewerben, weil einfach auch der NC so unfassbar hoch war. Also, und dann habe ich halt gesagt, naja gut, komm, dann machst du das, was du auch sehr gut kannst und was du magst, nämlich Informatik. Und dann habe ich Informatik studiert und das hat mir auch super viel Spaß gemacht, aber Astrophysik war tatsächlich immer irgendwo in meinem Hinterkopf und in mein heimliches Hobby, was ich immer noch mit mir rumgetragen habe. Und alle meine Spielideen, die ich hatte, haben immer auch irgendwas mit Weltraum zu tun und ich konnte es nie loslassen.
Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Sie nach dem Studium mal ein Projekt, das war sogar ein Startup, glaube ich, gestartet haben, World Creator. Worum ging es dabei?
Das gibt's sogar immer noch. Ja? Ich habe direkt nach dem Studium, also mit meinen damaligen Kommilitonen, wir haben in der Demo-Szene, das ist eine, wie kann man das nennen? Ja, das ist einfach eine Community, also eine Szene, die machen Grafikprogrammierung. Und wir haben uns damals im Studium zusammen sehr für das Thema Spieleentwicklung, Grafikprogrammierung interessiert, haben uns dann selber da reingefuchst, weil wir das nicht als Modul an der Uni studieren konnten, haben uns das selbst beigebracht und haben dann kleine Grafikdemos programmiert und wollten auch dann irgendwann selber Spiele bauen. Und dann haben wir eine Firma gegründet, Byte the Bytes, so heißt die auch heute noch. Und wir haben erstmal versucht, Spiele zu bauen und dann haben wir einen Algorithmus entwickelt, weil wir wollten in unserer Demo einen Planeten explodieren lassen. Warum auch immer.
Das musste sein.
Das musste einfach sein. Das war auch eine sehr spacige Demo, ne? So ein Raumschiff fliegt durch den Weltall und macht irgendwie Erkundungen und am Ende explodiert ein Planet. So, das war so die Idee. Und dann haben wir festgestellt, oh, das ist gar nicht so einfach, so einen großen Planeten Echtzeit darzustellen, also mit 60 Frames pro Sekunde. Filme machen das zwar sehr, sehr gut, aber die haben auch alle Zeit der Welt, sowas zu rendern. Und das haben wir ja nicht in dem Videospiel. Und dann haben wir festgestellt, naja, das ist schwer. Und dann haben wir irgendwann einen Algorithmus entwickelt, mit dem das ging. Und haben festgestellt, wir sind die Ersten, die das so machen. Und dann haben wir mit unserem damaligen Professor, haben wir Paper geschrieben und die auch veröffentlicht und wollten das dann zu einem Produkt entwickeln. Daraus ist die Firma entstanden. Und das Produkt war dann auch ganz, ganz erfolgreich. Und wir haben dann aber gesagt, naja, aber eigentlich wäre es noch besser, wenn wir ein Tool bauen, mit dem man nicht einfach nur sowas darstellen kann, so Planeten, große Landschaften, sondern ein Tool, mit dem man die Dinger erst erstellen kann. Also noch einen Schritt vorher. Hm. Weil Spieleentwickler brauchen das alle. Die müssen alle große Landschaften bauen. Die müssen alle Strukturen und Level entwickeln. Filmprojekte brauchen das. Also ganz viele Medien brauchen digitale Landschaften. Und dann haben wir ein Tool entwickelt, mit dem man das eben sehr, sehr, sehr gut und auch in Echtzeit machen kann. Und das ist so der Vorteil, den wir hatten gegenüber unseren Konkurrenten und auch immer noch haben. Mhm. Wir sind die Einzigen, die das alles in Echtzeit machen. Also während man, kann man sich so vorstellen, man kann bei unseren Konkurrenten, da kann man das auch alles sehr, sehr gut einstellen. Dann drückt man auf den Button, dann muss man warten, lange warten.
Ja.
Ja, und bei uns zieht man einen Slider und man sieht sofort die Änderungen, die man auf der Landschaft macht. Also wenn man mehr Erosion haben möchte, man simuliert mehr Regenfall, zieht man einen Slider und sofort ändert sich die Landschaft. Und das ist das, was Videospiele brauchen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, wir iterieren sehr stark. Also wir müssen gucken, okay, klappt es so? Und wenn nicht, dann muss man sofort eine Änderung machen. Und zum Beispiel, Sie haben im Tune angesprochen, da wurde unsere Software auch für verwendet. Ach, also die haben tatsächlich, ja, Tune ist mit unserer Software gebaut worden. Die ganzen Landschaften ist daraus entstanden quasi. Also Warner Bros. Hat das benutzt.
Ja.
Und das liegt daran, weil man das bei Virtual Production ganz gut verwenden kann. Also da werden ja auch Spieletechnologien verwendet heutzutage. Also alle Blockbuster von Hollywood werden mittlerweile mit Virtual Production gemacht. Das heißt, da steht der Schauspieler nicht mehr vor einem Bluescreen, so wie früher, sondern der steht vor einer großen LED-Wand, also von einem riesigen Monitor. Und da läuft eine Spiele-Engine drauf. Und der Regisseur, der sagt dann dem Spieleentwickler oder dem Environment-Artist, der da dran sitzt, hey, der Baum da hinten, der gefällt mir nicht. Und dann macht er den in der Spiele-Engine einfach weg. Ist ein Klick. Und dann ist der weg hinter dem Schauspieler. Oder der sagt, mach doch mal die Düne ein Stück höher. Und eben, weil dies so iterativ und so in Echtzeit passieren muss, weil der Regisseur möchte die Änderungen sofort haben, nimmt man unsere Software dafür, weil die kann das als einzige leisten. Und
ich glaube, das, was Sie gerade beschreiben, auch mit diesen LED-Wänden, das wurde ja federführend vorangetrieben in dieser Disney-Serie Star Wars Mandalorian, wenn ich mich nicht irre.
Genau, Mandalorian hat es so ein bisschen berühmt gemacht.
Ja. Das ist also der Vorteil, ich meine, digitale Veränderung vornehmen ging ja auch schon zu Zeiten der Bluescreen und Greenscreen, aber jetzt eben zum einen in Echtzeit, was Sie beschreiben, und zum anderen mit dem großen Vorteil, alle Beteiligten im Studio, inklusive Regisseur und so weiter, sehen eben diese Veränderungen direkt in Kombination zwischen Schauspielern, Vordergrund und im Hintergrund, in dem Fall, was Sie beschreiben, Landschaften, inklusive auch, dass man ja auch die digitale Kameraperspektive verändern kann. Also es ist ein ganz anderes kreatives oder wie Sie auch ja sagen, iteratives Arbeiten in Echtzeit.
Genau, also ganz viel Postproduktion fällt einfach weg.
Ja.
Einfach, weil man das Ergebnis schon fertig sieht. Also das ist so der Trick bei der ganzen Geschichte. Und Mandalorian, da kamen wir auch schon zum Einsatz. Also auch das, da war das schon mit drin. Also ILM hat es damals auch schon benutzt. Und es mittlerweile haben so ziemlich alle großen Studios unsere Software. Und es ist einfach spaßig und toll, mit anzusehen, wie aus dem Tool, was da die Firma entwickelt, was da für tolle Sachen bei rauskommt. Es macht Spaß, sich das anzugucken.
Ja, glaube ich. Spannend, wusste ich nicht. Also da hat meine Vorbereitung nicht gereicht, um zu wissen, dass sie auch bei Star Wars und Dune mitmischen.
Ja, mehr oder weniger.
Im Hintergrund,
ja. Als Lieferant, nicht als kreativer Kopf.
immerhin. Und wie hat es Sie dann nach all diesen, praktischen Erfahrungen und Startups und was Sie noch sonst so gemacht haben, wie hat Sie dann schlussendlich an die Hochschule verschlagen?
Auch das fing so schon vor tatsächlich 15, 20 Jahren an. Mhm. Also wir haben damals, als wir unsere Firma, als wir die hochgezogen haben, wir sind mit Null gestartet.
Ja.
Und wir haben natürlich irgendwie Geld gebraucht, um zu überleben. Wir haben dann auf der ersten Messe, wo wir waren, das war der Vorgänger der Gamescom, da haben wir dann die Games Academy, das war damals so die größte, bekannteste Bildungseinrichtung für Spieleentwicklung. Und die haben uns eingeladen, dass wir in Frankfurt, als es die da noch gab, da zu unterrichten. Weil die haben gerade neue Filiale aufgemacht und die haben gesagt, hey, wir brauchen da noch Leute, die da den Leuten irgendwie Programmieren beibringen. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, okay, machen wir. Weil so können wir uns irgendwie am Leben halten. Und dadurch bin ich in die Lehre gekommen. Und das hat mir dann irgendwann so sehr Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, hey, das ist toll, ich möchte es eigentlich den Rest meines Lebens machen. Das soll ein Teil von mir bleiben. Nicht nur so nebenbei, um die Firma hochzuhalten, sondern es macht mir Spaß, mein Wissen an Menschen weiterzugeben und auch mit vor allem jungen, motivierten Leuten, die das machen wollen, neue Produkte, Spiele zu entwickeln, weil man irgendwie jung bleibt auch dadurch. Also wenn man so da drinne steckt und den Leuten das so zeigt und man sieht, die haben da Feuer dafür, das macht unglaublich Spaß. Und deswegen bin ich dann irgendwann auch in andere Bildungseinrichtungen, an ganz viele Hochschulen. Ich bin einmal kreuz und quer durch Deutschland. Also ich habe in Berlin, in Hamburg, in München war ich dann und in Düsseldorf. Und ich habe mal überall so reingeguckt, weil alle brauchten plötzlich Spieleprogrammierer. Ist auch heute noch so. Also ist ein unglaublich nachgefragter Beruf, den man da machen kann. Und gerade als Dozent war ich da einer von ein paar, die das überhaupt nur irgendwie konnte und irgendwie auch die Zeit hatte, sich das zu nehmen, weil ganz viele talentierte Menschen, die sitzen in Spielestudios und die programmieren und die können nicht dozentieren und ich konnte das, weil ich selbstständig war. Und irgendwann bin ich dann auch an die Hochschule Darmstadt und dort habe ich dann einen ganz tollen Kollegenkreis vorgefunden und ganz viele motivierte Studenten und da hat es mir dann so gut gefallen, dass ich gesagt habe, hey cool, also wenn da mal eine Stelle frei wird, bewerbe ich mich da als Professor und das hat dann schlussendlich auch geklappt. So, und seitdem bin ich Professor für Creative Technologies, also für kreative Technologien, was sich daraus begründet, dass ich eine der weltweit meistgenutzten kreativen Technologien erfunden habe.
In welchen Studiengängen oder Lehrveranstaltungen kann man Sie dann heute an der Hochschule Darmstadt erleben?
Also ich bin Fachbereich Media und da primär im Studiengang Animation und Game. Und da mache ich neben dem ganz normalen Game Design auch grundlegende Technologien, also grundlegende Game-Technologien. Programmieren unterrichte ich auch, Shader-Entwicklung, also das sind die Grafikeffekte, die da im Hintergrund laufen. Aber auch Gamification mache ich und künstliche Intelligenz. Das sind so die Themen, die ich im Allgemeinen abstecke.
Ist ja ordentlich.
Ja, einiges. Ich würde gerne noch mehr machen, aber es reicht.
Es reicht. Irgendwann schafft man auch nicht mehr. Wobei ich sagen muss, wir haben vorhin drüber gesprochen, gar nicht mehr so lange hin bis zur Gamescom, ob sie das denn jetzt wohl noch schaffen mit ihrem Prototypen. Also nach dem, was ich jetzt über sie weiß, ist mein Zutrauen, dass sie es schaffen könnten, doch nochmal gestiegen, zusätzlich gestiegen.
Ich denke mal auch, ja. Wir werden auf jeden Fall irgendwas Tolles haben und wir haben da auch ganz gute Partner auf der Gamescom und ganz viele motivierte Menschen, die uns auch noch weiterhin helfen. Also ich bin da sehr zuversichtlich, aber es ist noch ein Haufen Arbeit.
Schön, dann biegen wir jetzt mit dieser Zuversicht auf die Zielgerade ein in diesem Gespräch und die besteht bei uns immer noch aus so einer kleinen Kategorie der Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen noch so ein paar kleine Impulse zuwerfen und wir schauen mal, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. An Digital Design begeistert mich bis heute
die Möglichkeiten, die man hat, um Menschen tolle Sachen zu zeigen.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
Mein Auslandsaufenthalt in den USA während meines Studiums. Das war für mich, glaube ich, wirklich prägend. Das war jetzt mehr wie ein Halbsatz, aber
och, macht ja nichts. Wo waren Sie da?
In Boston. Also ich war am MIT und habe da ein Auslandssemester verbracht und das hat mein Leben stark umgekrempelt tatsächlich.
Wir ufern gerne aus an der Stelle, würde ich natürlich gerne noch nachfragen, was würden Sie sagen, inwiefern hat diese Zeit Sie geprägt und was wurde da umgekrempelt?
Naja, ich war vorher so, ich würde mal sagen, der klassische Student, der das so halbherzig irgendwie macht, also schon irgendwie, ja, ich habe da irgendwie Lust drauf, aber ich mache das so irgendwie so und versuche die Module rumzukriegen und ich bin halt irgendwie da und mache das, aber ja, man war nicht mit Feuer dabei und dann habe ich dann plötzlich die Gelegenheit bekommen, in die USA zu gehen für ein halbes Jahr und durch einen Professor, der damals gesehen hat, dass ich da irgendwie Talent für habe, Leuten Sachen beizubringen und der auch verstanden hat, dass ich gerne mal irgendwie in die USA reisen würde. Und weil der selber da mal Professor war, der ist dann nach Deutschland zurückgekommen und dann hat er das vermittelt und dann bin ich dahin und habe dann ein völlig anderes Studienleben festgestellt. Nämlich, da sind Leute, die geben viel, viel Geld aus für ihr Studium, die machen das mit einem ganz anderen Blick auf ihr Leben. Also die studieren nicht einfach des Selbstwillens, sondern die machen das wirklich als großen Bestandteil ihrer Karriere und bauen da konsequent alles mit auf. Ich habe auch festgestellt, wie da Leute feiern können, also die ganze Studentenverbindung, die sind ja in Boston sehr, sehr stark, da ist Harvard und alles, ne? Das war so alles mein Campus irgendwie. Und dann gibt's eine Straße mit nur Studentenverbindungen. Und wenn du abends feiern wolltest, bist du einfach diese Straße entlang gelaufen und du hast irgendwas zum Feiern gefunden bei Delta Kappa Omega. Und was ganz witzig ist, tatsächlich war ich zur selben Zeit da, als auch Mark Zuckerberg da war. Also wahrscheinlich war das ein Kommilitone von mir und ich habe es nicht gemerkt. Also ich kenne den nicht, aber das war 2004. Das war da, wo er Facebook quasi, ne, die ersten Ideen dafür hatte. Ja, fand ich witzig. Nein. Aber nee, das hat mein Leben wirklich maßgeblich geändert. Und als ich wiedergekommen bin, bin ich dann plötzlich im Studium mit Feuereifer dran gegangen und wollte mehr machen, wie ich eigentlich musste. Hab dann nicht meine 3 Wahlpflichtfächer gemacht, sondern 12, einfach weil ich Bock drauf hatte zu lernen. Okay. Und habe dann eben auch diese Grafikdemo gemacht und eben versucht, die Firma zu gründen.
Versucht, Planeten explodieren zu lassen.
Ja, also mich hat dieser USA-Aufenthalt stark geprägt, tatsächlich, weil man da auch wirklich eine andere Kultur kennengelernt hat, wie man mit dem Leben umgeht und mit seiner Zukunft. Ja, war für mich sehr einschneidend.
Als beruflichen Erfolg definiere ich heute für mich?
Oh Gott. Als beruflichen Erfolg definiere ich heute für mich, mein Fachgebiet möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.
Weil Sie, haben Sie ja beschrieben, das Gefühl haben, dass es in Anbetracht des Bedarfs insbesondere immer noch nicht die Aufmerksamkeit, den Zuspruch erfährt, die eigentlich notwendig und verdient wäre?
Ja, ich glaube, viele haben immer noch nicht verstanden, was da auf sie zukommt. Also das betrifft ganz viele Menschen. Ich meine, ich werde nicht müde, das Menschen zu erzählen und ganz oft kriege ich einen so wie was irgendwie entgegenzuhören. Ich meine, warum investieren alle Tech-Firmen der Welt gerade Milliarden in Spielefirmen? Warum investiert Microsoft 80 Milliarden in eine Spielefirma? Warum investiert Google Milliarden in Spielefirmen? Warum macht das Netflix? Warum benennt sich Facebook um in Meta? Dafür gibt's Gründe, ja, weil, also bei Facebook kann man das nennen. Die denken, die Zukunft ist das Metaverse. Das Metaverse ist zwar ein schaumiger Begriff, aber der beschreibt die Zukunft relativ gut. Nämlich, dass in Zukunft gibt's keine Handys mehr und keine Webseiten. Es gibt Brillen, ob das jetzt AR- oder VR-Brillen sein werden. Also ich glaube, es werden eher AR-Brillen sein, so wie die Apple Vision Pro.
Das heißt, da ist eine Kombination aus realer Welt, die man noch sieht, und eben digitale Anreicherung versus VR, Virtual Reality, wo man komplett abgekapselt ist.
Genau, also ich glaube, VR wird es immer irgendwie geben, aber ich glaube, AR wird die Zukunft sein. Das glaubt auch, das glauben auch die US-Tech-Firmen. Und die sagen halt, die reale Welt wird angereichert mit digitalen Informationen. Mhm. So, mit Bildern, die da rumschweben, mit Monitoren, mit Sachen, die eingeblendet werden in die Realität. Und so werden auch Webseiten in Zukunft aussehen. Also das Internet wird in Zukunft komplett in dieser digitalen Ergänzungswelt liegen. Deswegen haben die sich Meta genannt. Und das machen, also die größten wirklich Firmen der Welt investieren alle in Gaming-Firmen, weil die haben verstanden, dass in Zukunft wird es keine Webseitenentwickler mehr geben, sondern Game-Programmierer oder Game-Entwickler. Weil das sind die, die in Zukunft alles Digitale bauen werden. Alles wird immer mehr Echtzeit, alles braucht Echtzeit-Technologien, alles braucht künstliche Intelligenz. Und ich meine, warum gibt's denn jetzt ChatGPT? Das fragt sich irgendwie keiner. Das läuft auf Videospiel-Grafikkarten. Das funktioniert auch deswegen nur so gut, weil Videospiele diesen Bedarf hatten. Da hat Nvidia, ist ja die Firma, die wirklich maßgeblich für die Videospielwelt die Grafik entwickelt. Die hat Grafikkarten gebaut mit Tensor-Modulen drin, also quasi mit kleinen Chips, die besonders gut KI-Aufgaben übernehmen können, weil Spiele das wollten. Spiele brauchen das für die NPCs, die da rumlaufen, also für die Spielecharaktere, da wird die mit dem Spieler interagieren, also für auch da selbstfahrende Autos, für Wegfinde-Algorithmen, für zum Beispiel auch Bildskalierungsalgorithmen. Also ich rendere das Bild klein, ich erstelle das Bild klein, dann rechne ich es künstlich auf eine große Auflösung groß. Und all diese Module, die der Nvidia verbaut hat, die nutzt man heute für künstliche Intelligenz, also für ChatGPT und für Midjourney. Das läuft alles auf Spiele-Grafikkarten. So, und ich glaube, das ist bei den Leuten immer noch nicht angekommen, dass die Zukunft wirklich massiv auf Game-Technologie aufbaut und dass wir diesen Bereich deutlich stärker ausbauen müssten bei uns. Also gerade in Hessen, wir schimpfen uns immer, wir sind das Technologiebundesland und dann verpassen wir hier die Zukunftstechnologie damit. Also wir verpassen die ja nicht gänzlich, wir machen ja was, aber wir könnten das deutlich viel, viel, viel stärker machen, weil wir sind da sehr stark drin. Wir haben wirklich in Hessen, haben wir den zentralen Punkt der Videospielentwicklung in Deutschland. Hier sitzen alle großen Firmen. Hier sitzt Nintendo, größter Spielearbeitgeber in Deutschland mit fast 1000 Leuten, sitzt hier in Frankfurt. Wir haben mit Crytek den größten Videospielentwickler, also Studio mit 500 Leuten. Die sind weltweit bekannt. Wir haben hier Microsoft sitzen, Bethesda. Wir haben mit Deck 13 und Keen Games Spiele, die viel Kultur nach außen tragen, die ganz viel machen. Und das wird von vielen noch gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Frankfurt heißt immer nur Banken. Ja, und wir haben aber hier wirklich eine pulsierende Videospiel-Welt sitzen. Und das versuche ich so ein bisschen den Leuten klarzumachen. Deswegen ist, glaube ich, für mich auch der Erfolg in meiner Karriere, wenn alle Menschen irgendwann verstanden haben, dass Videospiele eben nicht nur Daddeln sind und Entertainment, sondern wirklich ein Wirtschafts- und Technologiefaktor der Zukunft.
Also ich würde sagen, das war das perfekte Schlusswort. Deswegen würde ich es dabei belassen und Ihnen herzlich danken für Ihre Zeit und für Ihre Leidenschaft. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank ebenfalls. Hat mich sehr gefreut.
Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Hessen schafft Wissen. Der Podcast.